Was kann die Führungskraft, der Unternehmer und der Geschäftsführer tun, um seine Mannschaft auf die digitale Zukunft vorzubereiten? Das ist das Thema dieser Podcast-Ausgabe. Herzlich willkommen. Immer wieder erlebe ich es in der digitalen Transformation von Unternehmen, dass sich Menschen Veränderungen verschließen. Man kann sagen, je älter, desto massiver sind die Barrieren im Hinblick der technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Es gibt natürlich viele Ausnahmen, aber wir wollen über die Mehrheit sprechen und die ist in der Regel eher angstgesteuert. Sowohl in Bezug auf Veränderungen des eigenen Arbeitsumfeldes, als auch in Bezug auf Veränderungen ihres Selbst. Viele Menschen haben es sich in ihren Routinen gemütlich gemacht. Sie führen ein Leben auf Sofa, mit Smartphone, Tablet und im Netflix. Mit ihnen lässt sich auf den ersten Blick Innovation schwer in die Wege leiten. Doch es gibt Hoffnung. Denn jeder kann lernen, jeder kann verändern, jeder kann sich entwickeln und jeder kann andere mit auf den Weg seiner Entwicklung mitnehmen. Doch wie geht das? Dazu gehe ich mit einem Gesprächspartner heute auf Entdeckungsreise und lade dich herzlich dazu ein. Wir beide haben uns selbst in den Hintern getreten und tun das, was man von Mitarbeitern in Unternehmen heute und vor allem in Zukunft ganz sicher erwarten muss. Wir beide haben uns den digitalen Markt zugewandt und entwickeln Online-Kurse. Dabei bemerken wir, wie es jedem von uns immer wieder schwerfällt, von gefestigten Haltungen, tradierten Denkweisen, bekannten Routinen loszulassen und uns Neues zuzuwenden. Sei es in der Flut an Funktionen von Softwareanwendungen oder im Komprimieren von Wissen in 3-Minuten-Videos. Ich von meiner Seite darf behaupten, dass ich am Anfang eines Weges stehe und ein drittes oder vielleicht sogar schon fünftes digitales Leben führe. Endlich, sage ich euch, denn obwohl die Anstrengungen immens sind, die Nächte kurz, lerne ich so viel wie in den letzten 2 Jahren nicht. Ich fühle mich als Teil einer Zukunft, manchmal wie ein digitaler Marco Polo auf Entdeckungsreise. Und noch etwas in eigener Sache. Ich möchte von dir wissen, was deine Beobachtungen bei Mitarbeitern und Führungskräften in der digitalen Transformation sind. Dazu gibt es unter diesem Podcast in den Shownotes einen kleinen Link zu einer Umfrage. Das Ausfüllen dauert nur 3 Minuten. Herzlichen Dank für deine Unterstützung und nun aber viel Spaß mit dem Lernen Ü50.
Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration? Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer. Für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter. Von Professor Gerald Lemke.
Mein heutiger Gesprächspartner ist Carlo Didillon, noch so einer, der Online-Kurse erstellt. Hauptsächlich aber arbeitet er seit über 20 Jahren als Persönlichkeitsentwickler, Kulturmanager und Coach. Seine Mission ist es, Menschen zu zeigen, wie sie ihr eigenes Mindset neu gestalten und transformieren können und daher der perfekte Gesprächspartner für das heutige Thema. Er sagt, es steckt mehr in uns, als wir denken. Und das weiß er auch wissenschaftlich zu belegen. Carlo hat mehr als 20.000 Menschen inspiriert und persönlich trainiert. Zu seinen Kunden gehören Vorstände, Führungskräfte, Stars und Sternchen. Freuen Sie sich nun auf spannende Erkenntnisse und begrüßen Sie mit mir den heutigen Gesprächspartner Carlo Didillon. Carlo, ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen, wenn es auch noch virtuell ist und wenn es auch in der laufenden Corona-Zeit noch etwas schwierig ist, durch die weiten Wege zu gehen und sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Wunderbar, dass du dir die Zeit nimmst und wir wollen heute ja über ein spannendes Thema sprechen, das alle Menschen, so wie uns, die über 50 sind, besonders angeht. Denn vom Hintergrund ist es ja nun mal so, dass wir in den Unternehmen und auch in unserer Wirtschaft und Gesellschaft ein Gefälle in den digitalen Fähigkeiten wahrnehmen, angefangen bei den ganz Jungen, die mit Smartphone schon im Kreißsaal auf die Welt kommen sozusagen und als sehr digital affin benannt werden, Generation Z Stichwort, und auf der anderen Seite wir, die etwas Älteren, die schon straff auf die Pension und Rente zu gehen, die sich offensichtlich etwas schwerer damit zu tun. Ja, und jetzt haben wir uns kennengelernt, sehr direkt eigentlich, ne? Wir sind beide, produzieren beide digitale Produkte, Online-Kurse, Online-Learnings, Online-Coachings etc. und tauschen uns da wunderbar aus, und das ist der Bezug, und stellen fest, wie schwer es doch ist, sich in der digitalen Welt tatsächlich zurechtzufinden. Ja, das geht ja auch so, okay.
Tolle Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, unendlich viele Möglichkeiten, das sind die positiven Seiten. Aber wenn man sich nicht mit der Welt auskennt, dann ist das schon ein ganz schönes Pflaster.
Ja, ja, in der Tat. Ja, und was uns dann auf die Idee dieses Podcasts gemeinsam gebracht hat, war ja, dass wenn wir solche Online-Produkte und digitalen Produkte konzipieren, umsetzen, dass wir uns unglaublich schwer tun mit der, ja, mit der Anwendung von selbst einfachsten Tools, das Denken in technischen Workflows und technischen Prozessen scheint doch den jungen Leuten tatsächlich wie angewachsen zu sein, und bei uns fällt das schwerer. Was denkst du, was könnte denn so ein Zugang für die Älteren sein, um sich das zu erklären?
Ja, das ist ja eben, wir haben es in der Jugend nicht gelernt. Es gab es noch nicht, ja. Und deswegen haben wir auch nicht dieses Selbstverständnis für die digitale Welt, wie das die jungen Menschen haben, die ja das sozusagen schon im Kindergarten mitkriegen oder auch in der Jugend mitkriegen und deren ganzes Lebensaufbau wesentlich digitaler ist als das, was wir so, ja, wo wir noch im Wald gespielt haben, spielen die Kinder heute den Wald im Computer, ja. Also das sind natürlich ganz andere Synapsenverbindungen im Gehirn entstanden, und die sind in der Jugend mit Begeisterung dabei. Meistens läuft das Ganze ja über Spiele, dass sie den Zugang zur digitalen Welt bekommen, und dann hinterher fuchsen die sich immer weiter rein und kommunizieren ja auch untereinander hauptsächlich digital. Also ich werde es nie vergessen, wie ich mal bei meiner Nichte ins Zimmer kam, und die saß da mit 5 Freundinnen, und ich war also vor dem Zimmer gestanden und habe mich noch gewundert. Also meine Schwester sagte mir, die ist oben und die hat Freundinnen da und so, und ich habe aber nichts gehört. Ja, und dann ging ich in das Zimmer rein, da saßen alle 5 Mädels da und hatten ihre Handys in der Hand und haben überhaupt nicht groß miteinander kommuniziert, sondern die waren alle wirklich am Chatten, sogar miteinander, untereinander im gleichen Raum. Also das ist schon für jemanden, der das nicht in die Wiege gelegt bekommen hat, schon strange, das so mitzuerleben und auch manchmal so hinterfragend, ob das dann wirklich immer alles so gut ist, ne? Aber das ist der Lauf der Zeit, und den kann man halt nicht verändern, ne?
Ja, das ist der Lauf der Zeit, und nichtsdestotrotz haben wir natürlich oder haben die Älteren in unserer Gesellschaft, die ja in dieser gesellschaftlichen Zwiebel ja den größten Teil abbilden, doch auch die Herausforderung, ja, passen sie sich an die aktuellen Entwicklungen an oder gestalten sie sie gegebenenfalls mit, ne? Und ich habe mir mal ein paar Zahlen aus 2019 besorgt, und die sind nahezu erschreckend, wenn es um das Gestalten geht. Denn in Deutschland sind tatsächlich noch 10 Millionen Menschen offline, also wirklich offline. Und da ist natürlich nichts mit Gestalten. Wie siehst du das? Ist das okay? Kann man sagen, naja, von den knapp 80 Millionen Menschen, die wir in Deutschland haben, da können ruhig 10 Millionen offline sein und der Rest, der wird das schon irgendwie wuppen. Haben wir also so eine Zweiklassengesellschaft in Deutschland?
Ach, ich weiß nicht, ob man das Zweiklassengesellschaft nennen kann. Also ich sag mal so, dass für mich das höchste Gut ist, wenn man glücklich und zufrieden ist und auch noch das Geld verdient, das man zum Leben braucht. So. Und wenn diese Voraussetzungen gegeben sind und ich überhaupt keinen Bock auf digitale Medien habe, warum soll ich das ändern? Ne? So, also die Gruppe würde ich da schon mal. Man sollte sich zumindest mal insoweit mit der digitalen Welt beschäftigen, dass man weiß, was man verpasst, wenn man sich denn bewusst dafür entscheidet, nicht die digitalen Medien zu nutzen. Wenn man allerdings in seinem Berufsleben noch aktiv ist, wenn man auch im Alter, wird ja jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man diese Entwicklung ansieht, ja, wie schnell, also alleine, ich weiß noch, ich habe mit meinem ganzen Online-Thema, das ich mich mit Internet beschäftigt habe, das begann so in 99. Das war noch einfachste HTML-Programmierung und das war auch alles noch relativ easy. Da gab es AOL noch ganz groß und so, ne? Weil das Internet noch so fremd war, also alles auf AOL, ne? Ja, das ist lang, das, man meint, das wäre so lange her, aber das ist gar nicht lange her. Das heißt, die Entwicklung ist unglaublich schnell. Und wenn ich jetzt also als Erwachsener 55 bin, dann werde ich wahrscheinlich noch erleben, dass ich mit 65, also in 10 Jahren, meine gesamten Krankheitsdaten, meine gesamten Rechnungen, alles, was mein Leben angeht, mehr oder weniger digital abgewickelt wird, weil das einfach so viel Geld einspart und so viel Zeit einspart. Und wenn ich mich da ausklinke, dann klinke ich mich natürlich auch aus einem großen Teil des Lebens aus, das ich aber zum Teil auch brauche. Also ich muss dann mir jemanden suchen, der das alles für mich abwickelt und gebe mich natürlich damit auch wieder eine Abhängigkeit hinein. Ne? Ich glaube, dass das Hauptproblem ist die Angst vor der digitalen Welt. Ich merke das bei meinen Firmenkunden oft. Die haben ja nun ganz große auch Software-Entwicklungsprozesse und dann wird alles umgestellt, ja. So, aber wer nicht mit einbezogen wird, sind die Mitarbeiter, ne, weil die sollen gefälligst tun, was wir ihnen sagen. Das ist oft so die Meinung, die vorherrscht. Und dann wundert man sich hinterher, dass man Millionen für eine Software ausgegeben hat, die hinterher aber nicht funktioniert, weil die Mitarbeiter sie gar nicht wirklich nutzen oder nur das Nötigste darin nutzen und sich damit überhaupt nicht auskennen und einfach keinen Bezug dazu haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Aufgaben für jeden älteren Menschen, sich für diese Themen neu zu öffnen und vielleicht auch ein Stück weit zu begeistern.
Naja, in der Tat. Du sprichst den ganz wichtigen Faktor an, das ist so die Angst. Also wir wissen natürlich, dass in der je digitaler die Umfelder, die Lebensumfelder sind, bei den Menschen auch das Potenzial von der Emotion der Angst höher ist. Ja? Dass dann Angst vor Arbeitsplatzverlust, Angst, sein Leben nicht mehr hinreichend gestalten zu können, Angst, etwas nicht mehr beherrschen zu können. Und ich erlebe gerade bei Älteren, also auch in den Unternehmen insbesondere, dass sie sich eigentlich zu gerne auf ihre Routinen zurückziehen, als sich den neuen Unbekannten zuzuwenden. Und ich beobachte es bei mir persönlich auch. Ne? Also jetzt bin ich 54 geworden. Und wie schwer es doch fällt, aus seinen eigenen Routinen auszubrechen und sich neuem zuzuwenden. Ja,
ja, das hat was damit, dass wir, wie wir einfach als Menschen gestrickt sind. Also wir sind es gewöhnt oder unser Gehirn muss ja relativ viel leisten. Ne? Also nicht nur unseren Herzschlag, unsere Atmung, unser alles, was wir wahrnehmen um uns herum und so weiter und so fort. Das sind schon eine ganze Menge Informationen, die da verarbeitet werden müssen. Und damit das Gehirn es leichter hat, baut das Programm auf. Ja, das heißt also, immer wenn wir irgendetwas lernen, irgendetwas uns wichtig erscheint, dann üben wir das und dann entwickelt sich daraus ein Programm, das in uns verankert ist und gibt uns so klare Wege vor. Und wenn du jung bist, dann ist erstmal alles spannend und interessant, nur weil es passiert und du gehst raus und willst natürlich alles lernen, sehen, wahrnehmen, wissen und bist neugierig hoch 100. Das heißt, die Neugier, neue Erfahrungen zu machen, ist als junger Mensch wesentlich stärker. So mit 35 hast du dich dann auf gut Deutsch ausgetobt und du weißt inzwischen, welche Emotionen du in dir magst. Und dann beginnt das Thema der Bequemlichkeit los. Das heißt, wir lieben es eigentlich dann, in einen Trott zu kommen, der keine großen Überraschungen für uns parat hält. Und die Autoprogramme laufen halt so, dass wir dann eben wie auf Autopilot unser Leben leben und dadurch auch leider viel verpassen, aber eben safe sind. Und umso älter wir werden, umso bequemer werden wir. Also ganz einfaches Beispiel ist, früher war es für mich, wenn ich in Urlaub fuhr, fürchterlich egal, wie das Hotelzimmer aussah, weil ich war sowieso immer nur draußen in der Diskothek abends oder am Strand oder was. Das hat mich Hotel also überhaupt nicht interessiert. Und heute, ja, da hat man schon so seine Standards. Da möchte man das Bett bequem haben. Und wenn die Matratze nicht da ist, dann lässt man den Concierge erstmal kommen. Und wenn das alles nicht schön und ordentlich ist, ja, man hat so seine Standards, die man im Laufe seines Lebens für sich festgelegt hat. Mhm. Und die möchte man natürlich auch beibehalten. Auf der einen Seite ist das verständlich und nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist halt immer ein Problem, wenn wir uns wieder mit was Neuem beschäftigen wollen, weil dann denken wir zunächst einmal immer, oh nee, also ich habe eigentlich schon genug Programme, ich will nicht da noch mehr haben, lass mich da bitte mit. Oh. Ja, und diese Hürde, die muss man erstmal überwinden für sich selbst. Ja. Also da müsste man, und der Trick dabei ist eigentlich etwas ganz Einfaches, etwas ganz Banales. Das ist nämlich Begeisterung. Ja, wir müssen uns überlegen, was könnte mich an der digitalen Welt wieder begeistern oder was könnte mich an der digitalen Welt begeistern, und dann müssen wir uns daran orientieren. Denn das Begeisterung, ja, und Freude und Spaß an der Sache ist wie so ein Dünger für unser Gehirn. Ja? Also die sorgen dafür, dass die Synapsen sich doppelt, dreifach so schnell vermehren. Und dadurch lernen wir natürlich auch wesentlich schneller. Da gibt es diesen Dr. Professor Hüter und ein Neurowissenschaftler, sehr, sehr intelligenter Mann und sehr sympathisch. Und der Gerald Hüter, der hat mal eine schöne Geschichte erzählt, die ich wirklich sehr einprägsam fand. Der sagte nämlich, wenn ihr jetzt einen 70-jährigen Mann vorstellst und der verknallt sich in so eine richtig junge, hübsche Chinesin im Alter von 64, ja, und die möchte mit ihm gern nach China reisen und dort leben. Und der Mann überlegt sich das und sagt, okay, das mache ich mit, weil ich liebe meine Frau über heiß und innig. Ja? Dann geht er nach China und dann lernt er relativ schnell Chinesisch. Warum? Weil er mit voller Begeisterung dabei ist, weil er mit seiner Frau in einem neuen Land lebt, weil er das Land leben will, kennenlernen will, weil er seine Frau liebt. Und das geht dann auf einmal ganz easy. Wenn ich jetzt aber mir den gleichen älteren Herrn mit 70 vorstelle, den ich irgendwo in den Volkshochschulkurs für Chinesisch lernen schicke, dann wird die Erfolgsquote wahrscheinlich nicht so hoch sein. Das heißt, wir lernen also immer dann leichter etwas hinzu, wenn es mit einer positiven Emotion verknüpft ist. Dann können wir uns das auch besser merken. Und der Trick ist eigentlich immer dann, wenn Menschen etwas lernen müssen, das sie eigentlich nicht lernen wollen oder dass sie eigentlich ein bisschen mehr nervt, dass sie für sich eine Art von Zugang finden, der in ihnen Begeisterung schafft. Weiß ich was, wenn junge Leute Mathematik lernen müssen und die mögen aber gar keine Mathe. Eigentlich sollten sie es dann gar nicht lernen, sondern sollten sich auf die Dinge konzentrieren, die sie dann wirklich mögen in der Zeit. Aber gut, aber wenn das also nur notwendig ist, dann kann man versuchen, ihnen bewusst zu machen, was sie mit Mathe alles anfangen können. Ja, sie können also, was sie was, wenn der jetzt Astronaut werden will, weil er einfach davon überzeugt ist und das sagt, also Astronaut ist eine tolle Sache, das möchte ich gerne werden, dann sage ich ja. Aber wie viel Berechnung musst du machen? Umso besser du Mathe kannst, umso schneller und leichter wirst du Astronaut. Und diese Assoziation, die hilft ihm dann unter Umständen, ja, sich diesem Thema mit einer gewissen Begeisterung zu widmen, weil er weiß, da ist etwas, was ich, das brauche ich jetzt mal nur, um hinterher das zu bekommen, was ich eigentlich gerne haben würde. Ja, so, und nicht anders ist das bei älteren Menschen auch. Ja, wir müssen anfangen, uns wieder für die Themen zu begeistern, mit welchen Tricks und Brücken auch immer. Und dann fällt es uns auch leichter, diese Dinge zu lernen. Oder wenn du mal unsere Online-Kurse denkst, dann hilft es uns, die Vorstellung, wow, wir erreichen damit ganz viele Menschen, können ganz vielen Menschen helfen. Und das motiviert uns so, dass wir uns durch das, was wir als quälend empfinden, nämlich das Lernen dieser ganzen Programme, wesentlich leichter durcharbeiten. Und wenn wir dann es auch noch schaffen, das zu kombinieren, das heißt, dass wir das für Menschen finden, ja, wie wir beiden uns jetzt zum Beispiel, wo wir uns auch noch austauschen können über, ja, ich komme hier nicht weiter, ich komme da nicht weiter, was hast du da gemacht und so weiter und so fort, dann wird daraus wieder eine soziale Kompetenz. Man redet miteinander, man tauscht sich aus, man lernt gemeinsam und das ist das, was dann hinterher wieder Spaß macht.
Ja, das sind, ja, genau, das sind dann quasi so die Abfallprodukte, die aber sozial so unglaublich wichtig sind. Ja, eigentlich, also Abfallprodukt, das ist der falsche Begriff, aber was dann eigentlich durch Begeisterung letztendlich entsteht. Ne? Also ganz viele Menschen sind ja, und das ist ja auch dein Coaching-Thema, ganz viele Menschen leben ja so in ihrer Lethargie, in ihren, wie ich sagte, auch festen Routinen, in der, mit einem iPad auch oder ähnlichen Tablets auf dem Sofa und mit ihren Netflix-Staffeln und mit einem Leben, das irgendwie zumindest von außen betrachtet als langweilig zu beschreiben sein könnte, machen ewig denselben Job, vermutlich noch im Großkonzern, wo das Leben weniger spannend ist, als wenn du jeden Tag eine neue Firma gründest. Und das meine ich jetzt auch gar nicht diskreditieren, ganz im Gegenteil. Ja, ich schätze das auch wert. Aber wenn wir natürlich von Menschen fordern, aus Unternehmenssicht, von Managern und Führungskräften und auch von der Gesellschaft, von der Politik, dass wir es einen Ruck durch Deutschland geben soll, dann sind ja ganz andere Typen gefragt. Ist ja diese Begeisterung gefragt. Und was mir bei Menschen fehlt, ist zum Stichwort Begeisterung, das ist ein Schlüsselwort, ne? Wirklich ein Schlüsselwort, das du reingeworfen hast, sie können sich gar nicht begeistern für irgendetwas. Ja, sie lassen sich begeistern, also von außen, sind extern gesteuert, beispielsweise über einen tollen Spielfilm oder über was weiß ich was, und manche brauchen ein Fläschchen Bier am Abend und manche was ganz anderes. Aber es kommt alles so von außen. Und wenn so Typen wie wir jetzt so uns durch Online-Kurse quälen in der Konzeption und Umsetzung, dann kommt da ja nichts von außen, weil keiner zwingt uns dazu. Das heißt, da muss etwas von innen kommen. Und da stellt sich doch dann wirklich so die Frage für jeden einzelnen Ü50 Menschen, Moment mal, wo ist eigentlich so mein innerer Diamant? Jetzt beschäftigst du dich mit genau so mit dieser Frage, wo ist eigentlich so das Potenzial und kennen Menschen ihre Potenziale? Erkennst du einen Unterschied zwischen Jüngeren, Stichwort um die 30, und Älteren, um die 50, dass die Älteren tatsächlich ihren Diamanten einfacher finden als die Jungen? Oder ist es vielleicht sogar umgekehrt?
Ich sag mal so, also wenn wir jetzt mal von dem Diamanten sprechen, müssen wir den natürlich mal ein bisschen beschreiben. Der Diamant in dir, das sind eigentlich die verschiedenen Facetten deiner Persönlichkeit, deine verschiedenen Möglichkeiten, deine Potenziale, die du in dir trägst. Mhm. Und als junger Mensch kann man diese ganz toll sehen. Also guck dir Kinder an, ja, die da mit voller Begeisterung durch die Welt laufen und wirklich alles ausprobieren, alles testen, alles machen. Das ist eigentlich das Ideal, weil da sind wir in einem sogenannten Wachstumsprozess drin. Wir entwickeln uns weiter, und wenn du dir das vorstellst wie so eine Spirale, dann zeigt sich das sehr schön. Das sind diese Wachstumsprozesse, die wir Menschen durchlaufen. Ja, also alles in der Natur wächst spiralförmig. Ja? Und das Problem ist aber, dass wir eben im Laufe unseres Lebens dann negative Erfahrungen machen. Das heißt, wir werden geprügelt, wir werden fremdprogrammiert. Und diese Fremdprogrammierung, die machen uns hinterher zu schaffen. Also du kommst schon mal in die Schule, also erstmal wirst du geboren, so, dann bist du der blühende Diamant hoch 100. Dann geht's schon mal los, dann kommen deine Eltern, und wenn du dir jetzt dein Geist vorstellst wie ein Computer, ja, frisch, hast gerade mal so ein Betriebssystem drauf und das Wichtigste, ja, und dann kommen deine Eltern und die knallen erstmal ihr Erziehungsprogramm drauf. So, jetzt kommst du mal darauf an, in was für ein Elternhaus bin ich. Wenn du in einem positiven Elternhaus auf bist, dann kann dir das auch bereichernd für deine Seele sein. Wenn es aber ein nicht so positives Elternhaus ist, dann hast du da schon mal richtig negative Programme mit drauf. Ja? Halt den Mund, wenn Erwachsene reden, tu, was ich dir sage, du tauchst nichts oder was auch immer da kommt. Ne? So, und dann geht das irgendwann weiter, dann kommen wir in die Schule und denken, toll, Schule, Lernen, Spaß macht das. Nein, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und dann kriegst du erstmal dein Schulungsprogramm aufgedrückt. Und dann sagt der Lehrer so, jetzt bist du hier, jetzt bist du nicht mehr okay, so wie du bist, sondern jetzt musst du dich mit anderen vergleichen. Jetzt musst du besser sein als die anderen. Und schon entsteht ein völlig anderes Bild von dir selbst. Du merkst, ich bin nicht okay, so wie ich bin, sondern ich muss erst was okay werden, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Aber das meinen die Kinder eben. Also lernen sie und lernen und versuchen, das alles auch aufzusaugen. Dann kommen die irgendwann in der Jugend dann mit ihren Freunden zusammen, und da gibt es das sogenannte Coolness-Programm, ne? Weil die wurden wiederum programmiert von der Industrie. Was sind die Sneakers, die man tragen muss, und was sind die Klamotten, die man tragen muss? Und das geben die natürlich cool an ihre Freunde weiter und sagen, wenn du hier mit dazugehören willst, dann musst du das tun und jenes tun und so weiter und so fort. Naja, gut, also wir nehmen auch diese Programme, packen die alle rein und versuchen das zu machen. Ja, dann kommen wir irgendwann ins Arbeitsleben, denken, Gott sei Dank haben wir den ganzen Kack mit dem Lernen hinter uns. Pustekuchen. dann kommen die Arbeitgeber und knallen dir ihr Arbeitsprogramm drauf und sagen so, jetzt bin ich dein Boss und ich sage dir, wo es lang geht. Und du tust, was ich dir sage, schließlich bezahle ich dich dafür. Und dann kriegen die ihr Arbeitsprogramm aufgedrückt. Und dann merken die irgendwann im Laufe ihres Lebens, dass sie eigentlich ja verloren sind. Ne? Weil du versuchst es ja, also du hast die Programme, du hast es auch gelernt und du machst auch, versuchst diese Programme auch anderen sozusagen gerecht zu werden, den Erwartungen deines Umfelds gerecht zu werden. Dann stellst du fest, das geht nicht. Warum? Weil wenn der eine geht und sagt, ja, also das ist, so macht man nicht, man macht das so und so. Und dann sagst du, okay, ich mach das so. Und dann machst du es so, dann gehst du zum nächsten, dann sagt er, nee, alles falsch. Ne? Ich meine, das ist ja heute noch bei uns so. Wir gehen zu einem Marketing-Experten, fragen, wie machen wir es? Und dann sagt er, das macht man so. Und dann gehen wir zum nächsten, dann sagt er, nee, alles falsch, fangen wir mal von vorne an, das macht man ganz anders. Ne? So. Dieses Spielchen, ja, zerreißt uns innerlich. Vor allen Dingen die Menschen, die also damit, wir haben es also versucht, es eben recht zu machen und stellen fest, das funktioniert nicht. Und am Ende des Tages sind wir nur noch am Flitzen, es allen anderen recht zu machen, nur uns selber, machen wir nichts mehr recht. Mhm. Und dadurch verlieren wir den Bezug zu uns selbst. Mhm. Und das ist das Traurige daran. Ich sage Leuten immer, es geht nicht darum, es anderen recht zu machen. Es geht nicht den Erwartungen der anderen. Der Letzte, der versucht hat, es allen recht zu machen, den hatten aus Dank dafür ans Kreuz genagelt. Ja, also das kann es nicht sein. So, und diese Programmierungen, die sitzen aber in uns fest und die tragen wir in unser Leben mit. Und da wir viel Enttäuschungen erlebt haben, weil wir das schon von vornherein eigentlich völlig falsch angehen, dieses ganze Thema Menschsein, wir haben noch viel zu wenig Ahnung davon, wie man wirklich Menschen menschengerecht führt, mit ihnen umgeht.
Mhm, absolut.
Dadurch kommen dann irgendwann da so Durchschnittsleichen bei raus, ja, weil du musst deine Schwächen ausbügeln. Völliger Blödsinn. Wenn ich meine Schwächen ausbügel, dann verliere ich meine Stärken. Ja? Also das sind alles so Themen, wo Menschen falsch beeinflusst worden sind und aus diesem Grund herein kommen die dann irgendwann aus dieser Wachstumsspirale in eine Umlaufbahn. Und dann haben die auch keinen Bock mehr darauf. Und dann suchen die sich den Weg des geringsten Widerstandes und der wird dann zu ihrer Routine. Und dann heißt es, ich gehe jeden Tag zur Arbeit, mache jeden Tag den gleichen Scheiß. Abends sitze ich dann vorm Fernseher, hol mir meine Flasche Bier. Ne? Und zwischendrin kommt mal das hier. Das war dann so ein kurzer Sommerurlaub.
Ja, genau.
Ja, und dann geht es weiter so. Und irgendwann stellen die fest, das Leben ist todlangweilig so. Ich bin unzufrieden. Die fangen an, sind unzufrieden mit ihrer Umwelt und vor allen Dingen sind sie unzufrieden mit sich selbst, weil sie merken, dass sie es immer noch nicht schaffen, den Erwartungen der anderen immer allen gerecht zu werden. Und dann kommt dieser innere Frust und diese innere Enttäuschung von mir selbst und es kann sowieso nichts. Und dann ist dieser Diamant, den wir eigentlich nach wie vor in uns tragen, so zugeschüttet mit Dreck und Müll und Falschprogrammierung und Viren und ich weiß nicht was alles, dass da nur noch ein ganz kleines Eckchen bei rauskommt. So, und mein Job ist es, die Leute von sich selbst zu begeistern. Ich mache denen bewusst, dass dieser Diamant wieder, wie der eigentlich aussieht und was sie eigentlich für Möglichkeiten haben. Es gibt ganz viele wichtige und interessante Themen. Es gibt zum Beispiel etwas, das nennt man Purpose. Purpose ist eine Eigenschaft, die kannst du besser als jeder andere auf der Welt. Genau wie dein Fingerabdruck einzigartig ist, ist dein Purpose etwas, das du besser beherrschst als jeder andere Mensch auf dieser Welt. Aber wenn du ihn nicht kennst, nützt er dir nichts. Und du selber, dir ist der gar nicht bewusst. Weil du nutzt den zwar jeden Tag oder sehr häufig, aber dir ist er nicht bewusst, weil du nimmst das so als selbstverständlich hin. Du wunderst dich eigentlich noch darüber, dass die anderen das nicht haben. Und denkst, komisch, dass der nicht so ist wie ich. Ne? So. Und da gibt es ganz viel. Und das macht natürlich auch im Alter uns schwer, wieder was Neues zu probieren. Ja? Wir sind schon so oft enttäuscht worden. Wir haben schon so oft einen auf die Klappe gekriegt. Und jetzt sollen wir uns da auch noch mit der digitalen Welt auseinandersetzen. Und das ist doch, da kann ich doch nur wieder auf die Klappe fliegen. Also lasse ich das doch lieber alles bleiben. Und das sind diese Kräfte, die uns wirken und die uns weit hinter dem zurücklassen, was wir eigentlich an Potenzialen, an Möglichkeiten in uns tragen.
Das ist eigentlich schade, ne? Also je älter wir werden, umso reifer und weiser sozusagen werden wir. Aber das ist eine sehr positive Eigenschaft, aber umso mehr auf der anderen Seite ziehen wir uns zurück, ne? Genau aus diesen bekannten Gründen, die du gerade beschrieben hast, ne? Eigentlich wie traurig, ne? Aber was kann man jetzt eigentlich tun? Stelle ich mir die Frage, wenn das nun so ist, und ein Leben, 40 Jahre, 50 Jahre schon mehr oder weniger ein Leidensweg im christlichen Sinne war. Was kann man denn nun wirklich tun? Was können Führungskräfte tun? Was kann Management tun? Was kann ein Inhaberunternehmer tun? Was kann ein Start-upler tun, der nun Leute braucht, mit denen er in die Zukunft rennt und Neues gestaltet? Also Begriff New Work sind so Geschichten, Kulturentwicklung, Purpose hast du schon angesprochen. Das sind ja so alles so Buzzwörter. Was machst du so für Erfahrungen so in den bei deinen Klienten?
Viele, viele Stunden drüber reden. Ich versuche es mal wirklich auf ganz kurz, knappe Sätze runterzubrechen. Also wenn wir über New Work reden, dann müssten die Chefs dieser Welt erstmal begreifen, dass sich die Zeiten verändert haben. Ja, wo es früher also darum ging, Profit um jeden nur erdenklichen Moment und jede Möglichkeit zu machen, koste es, was es wolle. Und auch Mitarbeiter dürfen dabei verschlissen werden und als Objekte bezeichnet und betrachtet werden. Das ist in der Vergangenheit erfolgreich gewesen, aber das gilt für die Zukunft nicht mehr. Ganz einfach deswegen, weil unsere Welt so komplex geworden ist, dass wir die Probleme alleine nicht mehr lösen können. Das heißt, wir brauchen, um in dieser komplexen Welt, in der wir leben, zukünftig überleben zu können, die Kooperation, die Zusammenarbeit. Und die kann ich nur gestalten, wenn nicht der Wettbewerb im Vordergrund steht. Das heißt nicht, dass ich den Wettbewerb abschaffen will, aber er muss eine gleichwertige Ebene erreichen, wie die Solidarität, Zwischenmenschlichkeit und das Verständnis füreinander. Und die Unternehmen, die müssen für sich erst einmal verstehen, oder die Unternehmer müssen erst einmal verstehen, und das kann man wirklich auf einen Satz runterbrechen, ein erfolgreicher Mensch ist immer auch ein glücklicher Mensch. Also glückliche Menschen sind immer erfolgreicher als unglückliche Menschen. Weil wenn ich glücklich bin, dann bin ich mit Begeisterung dabei, dann meine Synapsen funktionieren, dann weiß ich alles, dann funktioniert alles. Und wenn ich unglücklich bin, dann habe ich Stresshormone in mir, ja, und dann komme ich nicht voran. Es ist ja der Stress zum Beispiel, der im Unternehmen gemacht ist, der ist ja hausgemacht, der muss ja gar nicht so sein. Aber man will halt ganz viel Geld möglichst schnell verdienen, also muss Stress, Stress, Stress. Dieser Stress sorgt dafür, dass in unserem Gehirn ja ganz viele Stresshormone ausgestrahlt werden, die wiederum die Verbindungen in unserem Gehirn kappen und auf ein Minimum zurückschrauben. Und dann wundern wir uns, dass wir nichts zustande kriegen und keinen Erfolg haben, weil wir sind permanent im Stressmodus. Ja, deswegen, du kennst doch dieses Phänomen, dass junge Menschen, und das hast du bestimmt in deiner eigenen Jugend auch erlebt, man steht vor der Prüfung, hat eine Wahnsinnspanik, ist ein Stress, die Prüfung kommt und man hat in der Prüfung nichts mehr im Kopf von dem, was man eigentlich gelernt hat. Und dann ist die Prüfung vorbei und eine halbe Stunde später fällt dir alles wieder ein, alles bricht wieder rein und du denkst dir, verdammte Tat, was war das denn jetzt? So, was ist passiert? Das Gehirn hat Stresshormone bekommen, hat sich auf Notbetrieb umgestellt. Das Wissen ist weg, ist wirklich abgeschaltet. Du kommst da nicht mehr richtig ran. Und nachdem die Stresssituation vorbei ist, es löst sich auf, es kommen wieder normale Chemie, der Chemiehaushalt in unserem Geist, der normalisiert sich. Auf einmal funktionieren die ganzen Verbindungen wieder und auf einmal kommt das ganze Wissen auf dich zurück. Das heißt also, Unternehmer, die ihre Mitarbeiter übermäßig stressen, ja, und damit diesem Stress meine ich eigentlich so eine Art negativen Stress. Es gibt auch einen positiven Stress, ja, mit diese Freude und Begeisterung und nicht genug kriegen wollen, das ist okay. Aber es gibt diesen negativen Stress, tun Sie was, machen Sie was, machen Sie schneller, machen Sie es jetzt, warum ist das so scheiße gelaufen, das zerstört die Menschen und dann hört die Produktivität auf. Das heißt, das Erste, was die Unternehmen begreifen müssen, ist, dass sie im Moment eigentlich nur 40% von dem, was ihre Mitarbeiter wirklich an Kompetenz und an Fähigkeiten in sich tragen, nutzen. Und 60% sorgen sie dafür, dass es denen eigentlich schlecht geht. Ja? Dabei müssten sie gar nicht viel machen. Sie müssten sie nur machen lassen. Und es gibt Unternehmen, die das hervorragend umsetzen. Ja, es gibt Unternehmen, die haben inzwischen begriffen, dass glückliche Mitarbeiter erfolgreicher sind. und lassen die Mitarbeiter in ihren Dingen freien Lauf. Also es gibt hier zwei coole Beispiele dafür. Das eine Beispiel ist die Firma Gorotex. Und der Gorotex-Gründer, der hat als Grundregel festgelegt, verdiene Geld, aber hab Spaß dabei. Und in diesem Unternehmenskonzern sind verschiedene Stellschrauben ganz cool gemacht worden. Nämlich die eine ist, dass jeder Mitarbeiter einen Mentor bekommt. Also eine zweite Person, die ihn in seiner Laufbahn unterstützt. Und zwar unabhängig vom Geschäftsinteresse. Ein Mitarbeiter bei ein Mitarbeiter hat die Möglichkeit, zum Beispiel bei Gorotex seine eigenen Ideen zu entwickeln. Sprich die mit dem Mentor ab. Wenn der die cool findet, dann geht das in ein Gremium rein. Die schauen sich die Idee gemeinsam an. Und wenn man sagt, das ist eine coole Idee, das lohnt sich, das zu probieren, dann kriegt der Mitarbeiter innerhalb der Firma sein eigenes kleines Unternehmen. Das heißt, er kriegt Budgets, der kann seine Sachen machen, der kann es weiterentwickeln, der wird betreut, der kriegt die Mittel zur Verfügung gestellt und kann gucken, wird da was draus. Dann sagt er jetzt, Durchschnittsunternehmer, also dann geht das ja ganz weit weg von den Zielen, die mein Unternehmen hat und so weiter fort. Ja, aber es hat sich etwas ganz anderes daraus entwickelt. Gorotex ist heute in über 50 verschiedenen Branchen unterwegs. Gorotex ist so ein Kunststoff, den kennst du von den Regenjacken her, ne? Der so die Luft durchlässt, aber das Wasser eben nicht. Ne? So. Und dieser Gorotex-Faden, den kann man, also dieses Material kann man eben auch noch für ganz andere Dinge herausfinden. Und so haben Mitarbeiter das entwickelt, dass du heute gibt es Gitarrenseiten aus Gorotex. Im OP-Saal gibt es für das Zusammennähen der Menschen, ja, da gibt es dann Fäden aus Gorotex oder Materialien aus Gorotex. Dann sind sie selbst in der Raumfahrt tätig. Das heißt, Gorotex hat ganz viele verschiedene Bereiche, in denen die tätig sind. Und das Spannende daran ist, dass diese Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, alles begeisterte Enthusiasten sind, die ihren eigenen Laden innerhalb des Geschäftes aufgezogen haben. Und die achten auch darauf, dass die Firma nicht zu groß wird. Also in dem Moment, wo ein Gorotex-Laden mehr als 200 Mitarbeiter hat, wird daraus ein eigenes Unternehmen sozusagen mit eigenen Bestimmungen und eigenen Möglichkeiten. Weil man will, dass eben jeder Gorotex-Mitarbeiter in einem Bereich auch die anderen Mitarbeiter kennt. Und das macht Gorotex zu einem der erfolgreichsten Unternehmen weltweit. Ja, also und vor allen Dingen, wenn bei denen mal irgendwo eine Krise auftaucht, dass in einem Sektor nichts mehr läuft, ja, dann haben sie einen anderen Sektor, 10 andere Sektoren, an denen sie ihr Geld verdienen können. Hingegen, wenn du jetzt BMW nimmst, wenn die Autos mal irgendwann nicht mehr laufen, dann stehen die da. Ja, und das ist eben, das ist so das eine Thema, ja, dass ich also lerne, ich muss meine Mitarbeiter unterstützen und sie als einen wertvollen Menschen Diamanten sehen. Und wenn ich den in seine Kraft bringe, wenn der die Möglichkeit bekommt, dann kommt daraus eine unglaublich spannende und tolle Geschichte. Das zweite Beispiel ist die Firma Wunderland in Hamburg. Die beiden Jungs, die aus ihrem Spaß heraus in der Speicherstadt angefangen haben, eine Eisenbahn zu bauen, so eine Miniatureisenbahn. Kennst du die?
Die kenne ich, sehr gut sogar. Mhm.
Inzwischen sind die auch weltweit bekannt. Und was haben die gemacht mit ihren Mitarbeitern? Die lieben ihre Mitarbeiter heiß und innig. Die haben ihnen überhaupt erstmal diesen Erfolg ermöglicht. Die haben ihren Mitarbeiter bei denen anfangen, dann dürfen die von Anfang an auch sagen, in welchen Projekten sie mitarbeiten wollen und was sie selber, sie dürfen eigene Projekte, die sie innerhalb vom Wunderland aufbauen können, sei es ein kleines Städtchen oder was auch immer, dürfen die ausleben und umsetzen und kriegen dabei Unterstützung. Das ist ungefähr so, als wenn ein Mitarbeiter vom BMW auf die Idee kommt und sagt, oh, ich möchte jetzt aber meinen eigenen Motor, da mein eigenes Teil in diesen Motor einbauen. Da würde BMW erstmal schreien, Gottes Willen, nein, das geht gegen alle Richtlinien. Das geht überhaupt nicht, sondern da gibt es ganz klare Vorschriften, was du wo einzubauen hast. Und dadurch kommt keine Inspiration zustande. Und das hat Wunderland ist dadurch so unglaublich bekannt geworden, weil die in diesen kleinen Elementen, die sie dort zeigen, ganze Geschichten abbilden. Ja, also diese Männchen, die sitzen nicht nur, die stehen da nicht nur rum mit den Eisen. Die Eisenbahn ist eigentlich inzwischen nur noch ein Teil des Ganzen, sondern eigentlich sind es die Geschichten, die da drin erzählt werden, die Menschen so zum Schmunzeln und zum Lachen bringen, das Ganze so interessant machen. Mhm. Und das sind zwei Unternehmer, die haben das Herz am richtigen Fleck und die haben auch begriffen, dass es, wir haben jetzt Corona-Zeiten und wir haben Kurzarbeit in vielen Betrieben. Und diese Kurzarbeit, die wurde ja zunächst einmal vom Staat auf 60% festgelegt. Oder 65%, ich weiß gar nicht genau. Mhm. Was haben die Jungs sofort gemacht? Die haben sofort zu ihren Mitarbeitern gesagt, wenn ihr mit dem Geld nicht klarkommt, zahlen wir den Rest obendrauf. Und die haben auch Reserven dafür angeschafft. Die haben in guten Zeiten, wo es ihnen gut lief, einen Topf angelegt, Reserven. Und in diesem Topf für Reserven können die auch Mitarbeiter über längere Zeit helfen, auch in ihrem Privatleben, auch in ihrem persönlichen Leben weiterzukommen, also praktisch auf dem Stand zu bleiben. Was macht ein anderer Unternehmen, ein Durchschnittsunternehmer, der sagt, um Gottes Willen, jetzt haben wir Kurzarbeit, alle möglichst rausschmeißen, kündigen, was auch immer. Mhm. Ja, so, nur weg von mir. Ne? So, das ist eben das, entweder als Unternehmer muss ich in Zukunft Verantwortung für die Menschen übernehmen und muss ihnen auch helfen, selbst dann, wenn es unter Umständen private Probleme sind. Was nützt mir ein Mitarbeiter, der psychisch private Probleme hat und ich sage dem, das interessiert mich nicht?
Mhm. Ja.
Das funktioniert nicht. Der bringt seine Laune mit in die Firma, macht eine schlechte Laune, macht einen schlechten Tag, steckt das Team damit an. Das funktioniert so nicht. Ich muss mich um meine Leute kümmern. Mhm. Das ist eben das, wir haben Menschen an die Macht geholt, die nach Fakten, nach Zahlen, die möglichst emotionslos für den bestmöglichen Profit sorgen sollen. Und es hat sich bei uns eine Führungsriege entwickelt, die in der Regel nur durchschnittlich 4 Jahre an der Macht bleiben. Und dann wechseln die. Und das Gleiche gilt auch im Unternehmen selbst. Das heißt, als Mitarbeiter hast du eine Führungskraft, die alle 2 bis 4 Jahre wechselt. Wie willst du dich denn da auf jemanden einstellen? Das geht nicht.
Ja, und wie soll da Vertrauen sich entwickeln? Das ist doch auch eine zentrale Frage, ja?
Und das genau das Gleiche gilt aber für die Unternehmer auch. Weil der Unternehmer, der sagt, ich bin jetzt hier 4 Jahre, ich mache doch hier keinen großen Action. Ja, ich muss Gewinne einfahren, das ist ganz easy, ich brauche nur die Kosten zu senken. Mhm. Kosten die Hälfte gesenkt, ist bei mir alles in Ordnung. Meine Zahlen stimmen, ich kann die vorweisen, ich kann meine Bonis kassieren, wunderbar. So, dass der Laden, nachdem der gegangen ist, unter Umständen kaputt geht, weil die Mitarbeiter das gar nicht mehr packen, weil die völlig überlastet sind, das interessiert ihn gar nicht. Der ist dann schon wieder Konzernchef von einem anderen Unternehmen. Auch die Führungskräfte, denen ich zum Beispiel beibringe und sage, pass mal auf, du musst deinen Mitarbeiter so und so führen und die fangen an, bauen eine Beziehung auf, ja, und der Mitarbeiter baut eine Beziehung zu seiner Führungskraft auf. Und dann auf einmal hörte ich, der musste die Abteilung wechseln, der ist jetzt in einer ganz anderen Abteilung. Also fängt der wieder von vorne an. Also da machen wir noch ganz viel verkehrt. Wir verhalten uns noch nicht menschenkonform. Und das ist eigentlich das Schlüsselelement. Ich muss begreifen, was ich tun kann, damit ein Mensch in seine Kraft kommt und sein Bestmögliches gerne gibt. Und wenn mir das gelingt, dann habe ich einen erfolgreichen Menschen und in der Summe ein erfolgreiches Unternehmen. Ich brauche mich nur zu fragen, was wäre denn das Ideal?
Also ich kenne ja auch Unternehmen, gerade so aus diesem New Work-Sektor, wo Mitarbeiter bzw. Führungskräfte dann ihre Mitarbeiter nach einem Wünsch dir was fragen. Da habe ich schon heiße Diskussionen auch in Moderationen geführt, wo dann Führungskräfte sagen, sag mal, tickst du noch ganz richtig? Ja, wir sind doch hier kein Kindergarten, keine Kita für Erwachsene. Hier gibt es kein Wünsch dir was, sondern hier gibt es Zahlen, Daten, Fakten. So, und diese ZDF-Führung, tatsächlich, wie du das so schön beschrieben hast, führt letztendlich dazu, dass wir eben keine humanorientierte und keine menschengerechte Führung mehr haben und dass wir uns instrumentalisieren lassen aus egoistischer Profitgier. Ja. Das klingt schon beinahe marxistisch, aber Marx hatte ja nicht in allen Dingen komplett Unrecht, ja, in den Sachen, die er schrieb, ganz im Gegenteil, nämlich die Entkopplung von Arbeit und Leistung, Entlohnung, haben wir doch heute ganz genauso. Ja? Das führt doch letztendlich zu der sinnentleerten Arbeit und Führung, die wir heute beobachten können und dann zur Unzufriedenheit der Menschen.
Ganz genau. Ganz genau. Das ist genau das Problem. Und dieses Problem holt natürlich die Unternehmen irgendwann ein. Denn, und das muss man auch dazu sagen, der Weltmarkt ändert sich, die Welt ändert sich, die Haltung der Menschen ändert sich. Wenn wir also gerade an die jungen Generationen denken, ja, die sagen, mir sind Statussymbole zum Beispiel scheißegal, ich brauche keinen Porsche vor der Haustür, ja. Ich kann auch Sharing machen, ja. Da sind einfach andere Werte heutzutage da. Und wenn ich diese Werte nicht berücksichtige, wenn ich nicht in der Lage bin, mich wieder neu anzupassen, mich wieder neu auf Neues einzulassen, also praktisch aus meiner alten Spirale in eine Wachstumsspirale wieder zu kommen, dann bleibe ich auch mit der Zeit auf der Strecke. Das gilt für alle großen Unternehmen dieser Welt. Die werden alle vom Markt verschwinden. Umso mehr die jungen, die neuen Unternehmen, die anders denkenden Unternehmen nach oben kommen. Noch haben sie, man sagt immer, ein gutes Image hilft 12 Jahre. Noch haben sie also Zeit, aber ganz viele werden auf dieser Reise kaputt gehen. Und das funktioniert einfach nicht. Also das ist das Gute aus meiner Perspektive. Das Problem löst sich im Laufe der Zeit von selbst. Aber es ist schade, weil die Unternehmen natürlich viel mehr bewegen könnten, viel mehr leisten können. Die könnten sogar richtig viel Profit machen. Mhm. Überleg doch mal, wie viel Profit ich mache, wenn ich ein Unternehmen habe, das seine Mitarbeiter ausbeutet. Und wie viel Profit ich mache, wenn ich es schaffe, meine Mitarbeiter in ihre Kraft zu bringen, dass jeder von ihnen erfolgreich ist und jeder von ihnen etwas für das Unternehmen bewegt. Die sind doch auch unten an der Front. Ich kriege immer die Motten, wenn ich höre, dass irgendwelche Sachbearbeiter oder Mitarbeiter im Verkauf oder wo auch immer, ja, zu mir sagen, ja, da darf ich aber nichts zu sagen, das darf ich aber nicht entscheiden. Aber das, ja, so, die wissen genau, was Sache ist, ja. Aber oben interessiert das die gar nicht. Und das ist sowas von offensichtlich, aber, und das muss man auch wieder sagen, fairerweise, wir sind auch so erzogen worden. Ja. Halt den Mund, wenn ein Obergestellter dir was sagt. Tu, was man dir sagt. Gib keine Widerworte. Ja? Man hat uns das so eingetrichtert, dass natürlich auch diese Leute, dass wir diese Programme in uns haben. Und jetzt haben wir uns unser Leben lang gewehrt, gegen alle. Wir haben im Wettbewerb immer gewonnen. Wir haben alle anderen platt gemacht. Ja? Jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich in der Chefetage. Hey, ich bin der King. Ich darf jetzt bestimmen, wer hier was macht. Mhm. Jetzt kommt einer vorbei und sagt, Du solltest dich wieder als ein Dienender verstehen, der seinen Mitarbeitern hilft, nach oben zu kommen. Dann sagt er, habe ich denn die Schraube locker oder was? Der fühlt sich natürlich erst einmal ungerecht behandelt. Warum soll ich mich um andere kümmern? Mich hat es ja auch keiner gekümmert. Ja, das ist das Problem, das ist das Dilemma, in dem wir drin hängen. Das hat was mit den Glaubenssätzen zu tun, die wir uns tragen.
Ja.
Jetzt, um die Kurve zu kriegen zu dem, was du ursprünglich gesagt hast, alles Glück, aller Erfolg und alle Zufriedenheit entsteht immer erst hier oben.
Im Kopf.
In unserem Mindset, in unserer inneren Einstellung und Haltung. Und wenn unser Mindset falsch ist, können wir nicht erfolgreich sein, können wir nicht glücklich werden, können wir nicht zufrieden sein. Das heißt, ich muss also, wenn ich dem entrinnen will, mich mit meinem Mindset mal wieder auseinandersetzen und sagen, wo stehe ich denn eigentlich?
Ja, oder auch die Frage, hatte ich schon jemals bewusst eine Mindset? Ja? Oder bin ich halt so viel durch die Gegend chauffiert worden in meinem Leben, dass ich mir eigentlich nie Gedanken über meine eigene Grundhaltung machen musste? Ja? Gibt's ja auch. Ja.
Ist es gewöhnt, dass du dich nach Karten einrichten musst, dass sie alle sich nach dir richten müssen? Ja, warum soll ich, wenn ich glaube, 4 Asse in der Hand zu halten, warum soll ich dann verlangen, dass neu gemischt wird? Aber wir glauben das eben nur, dass wir diese 4 Asse haben. In Wirklichkeit haben wir nur 2 oder 3 7 in der Hand und wir könnten aber eine Handvoll Asse haben. Nur das ist uns gar nicht mehr bewusst. Und bei den mittleren Schicht, bei den Mitarbeitern und so weiter, die glauben das nicht einmal. Sie glauben nicht einmal an sich selbst mehr. Und das kann man auch sehr schnell selber für sich überprüfen. Ich habe irgendetwas, das mir gefällt, irgendein Vorhaben und dann merke ich, wie innen drin ein kleiner Mann sagt, lass das lieber bleiben. Das wird sowieso nichts. Da tust du dich nur verbrennen mit. Das ist nicht gut für dein Image. So, und spätestens dann sollte ich aufwachen und sagen, nicht verschimpfen, aber wie interessant, dass das so ist. Und ich merke einfach bei meinen Trainings, dass den Menschen der Bezug zu sich selbst fehlt. Also man selbst ist eigentlich etwas, das man möglichst, es ist zwar notwendig, aber möglichst doch bitte nicht zu sehr in den Mittelpunkt rücken. Ja, weil wir mögen es nicht, kritisiert zu werden. Warum nicht? Weil wir unser Leben lang kritisiert worden sind. Wir mögen es nicht, uns zu verändern. Weil wie jedes Mal, wenn wir uns versucht haben, irgendwie das verändern mussten, was andere von uns wollten oder erwartet haben. Ja, also das sind doch schon alles so Situationen, da möchte ich mich doch eigentlich gerne zurückziehen und gucken, dass ich mich irgendwo im Kleinen beschütze und irgendwo mich ein bisschen sicher fühlen kann. Ja, dann bricht mir unter Umständen auch noch der Partner weg, ja. Verstehst du? Ich kann das so mitfühlen mit diesen Menschen. Und dann stehst du dann, du weißt dann wirklich nicht. Ich habe eine Kundin, die hat das neulich ganz toll auch erklärt und die hat gesagt, Carlo, es ist, als wenn du in einem dunklen Raum in den Spiegel guckst. Du kannst die Augen so weit aufreißen, aber du siehst dich nicht. Weil du in deiner Welt, in dieser Blindheit gefangen bist. Sagt dann, als du auf das Trapez kamst, da kam auf einmal so ein Lichtblitz und der erleuchtete so ein Teil von meinem Gesicht und das machte mich neugierig. Und auf einmal wurde es dann immer heller und dann auf einmal kannte ich meinen Strahlen wieder. Unglaublich, dass das möglich war, hätte ich nie gedacht. Und diesen Mut, den möchte ich gerne den älteren Menschen wiedergeben. Also gerade wenn wir über das Thema auch Digitalisierung reden. Ja? Leute, habt wieder Spaß am Leben. Öffnet euch für die Dinge. Spielt irgendwelche Spiele im Computer, macht irgendwas, ja, auch wenn ihr Netflix gucken wollt oder was auch immer. Aber bitte nicht nur konsumieren, sondern jeden Tag irgendwas Neues dazulernen. Weil, wenn wir neue Dinge mit Spaß dazulernen, dann wächst unser Gehirn auch. Unser Hypothalamus ist nachweislich, wird größer. Die Möglichkeiten, was wir bewegen können, wird weiter. Es ist genauso wie mit dem Sport. Wenn ich aktiv bin und Sport treibe und mich bewege und den Körper gesund halte, ja, dann fühle ich mich fit, dann traue ich mir zu, das zu machen, das zu machen, das zu machen. Wenn ich aber in meiner Bequemlichkeit nichts so gerne mache und immer faul auf der Couch liege und so weiter, dann verliere ich irgendwann den Spaß daran, irgendwas zu machen. Und alles, was ich mache, strengt mich dann tierisch an. Und damit isoliere ich mich von meinen Möglichkeiten. Ist das nachvollziehbar?
Absolut. Absolut. Ja? Ich kann das gut nachvollziehen, ja.
Klasse. So, ja. Das heißt, ich möchte den alten, jungen Menschen, eigentlich jedem Menschen, den Mut machen, mal in sein eigenes Mindset zu schauen. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, man braucht ein bisschen Anleitung dazu, aber da gibt es genug Möglichkeiten, wie man das lernen kann. Sonst helfe ich auch gerne weiter. Das heißt, sich selbst einmal bewusst wahrzunehmen, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, ohne sich zu bewerten. Wir beobachten uns selber schon. Wir reflektieren uns jeden Moment, den wir tun. Aber wir tun es immer unter dem Aspekt, machen wir das jetzt richtig? Das ist aber nicht gut. Das sollten wir aber anders machen. Das ist aber nicht gut. Das ist aber nicht gut. Das, so. Ja? So, wir sind permanent dabei, uns selbst zu kritisieren.
Ja, das ist dann in der Tat für den Einzelnen eine traurige Entwicklung. Ne? Aber du hast ganz toll Perspektiven aufgezeigt. Du hast Mut aufgezeigt und dass es also auch Wege aus dem dunklen Raum mit dem Spiegel auch tatsächlich gibt. Das kann man sicherlich alleine schaffen, wenn man eine gewisse Reflexionsfähigkeit erlernt hat in seinem Leben. Ne? Aber ansonsten natürlich auch mit Fremder oder auch Vertrauter, vor allem Vertrauter Hilfe, kann das gut gelingen außerhalb seines Familienkreises. Also ich glaube, da gibt es durchaus Perspektiven. Man sieht aber auch, wenn ich so ein bisschen das Fazit ziehen darf, Carlo, dass wenn wir jetzt in Unternehmen uns genau mit dieser Frage der Neuausrichtung, der Innovationssuche, des Findens von neuen Geschäftsmodellen einfach zu sehr im Beharrten verweilen und uns eigentlich von den alten Seilen losschneiden müssen, um die neuen knüpfen zu können. Ich glaube, das war noch nie anders, aber es wird immer wichtiger, diese Fähigkeiten zu entwickeln, ja, und zu erlernen, weil das Tempo von Innovationen und von Stichwort Digitalisierung und etc. einfach so hoch geworden ist und immer schneller wird, dass wir keine andere Wahl mehr haben.
Das ist genau dieser gigantische Paradigmenwechsel, dem wir uns gegenüberstehen. Wir können die Probleme der heutigen Zeit nicht mehr alleine lösen. Wir brauchen andere Menschen dazu. Unsere Welt ist so komplex geworden. Früher konnte man von mir aus noch selber irgendeine Kleinigkeit erfinden und konnte damit reich werden oder sein Vermögen aufbauen und das alles umsetzen und so weiter fort. Heute, wenn du heute was Neues auf den Markt bringen willst, dann musst du andere Menschen dazu nehmen. Du schaffst das alleine, kannst du dich da nicht mehr durchsetzen. Es sei denn, du bist von mir aus irgendein was Superstar-Sänger oder was auch immer. Aber selbst dann brauchst du Produktionsfirmen, brauchst du Leute, die verstehen, wie man den Sound richtig aufnimmt, wie man dich vermarktet, etc. etc. Du kannst heute allein nicht mehr. Und das heißt, in dem Klartext, wir müssen ein Miteinander gemeinsam erfolgreich sein, gemeinsam die Führung übernehmen. Wir müssen gemeinsame Entscheidungen treffen. Wir müssen gemeinsam uns gegenseitig unterstützen. Menschen dürfen Fehler haben, dürfen etwas nicht können. Und sie müssen es nur kommunizieren und man muss es ergänzen mit anderen Menschen, die da drin ihre Stärken haben. Ja? Damit man sagen kann, okay, der Meister Schuster X, der kann dieses, der kann jenes, der kann dieses, der hat die und die Fähigkeiten. Also auch nicht nur vom Können her, sondern auch ist vielleicht ein eher logischer Denker oder eher mal ein kreativer Denker etc. etc. Und die Teams, die stelle ich so zusammen, dass genau diese Unterschiedlichkeit, die Diversity zusammenkommt, um sich dann gegenseitig zu befruchten und nach vorne zu schauen. Und dann schaffe ich, wenn ich es dann noch schaffe, einem Team auch noch eine gemeinsame Vision, ein Ziel, eine Perspektive zu geben, von der sie selbst auch etwas haben, dann gehen die ab wie Schmitz Katze. Ich habe das so oft erlebt. Ich bin als Kulturmanager in vielen Unternehmen unterwegs. Und wenn ich die Gelegenheit habe, das geht meistens sehr, sehr gut bei mittelständischen Unternehmen, weil da die Prozesse nicht so durch tausende Hierarchien abgehen, sondern das ist zum Teil noch Unternehmer geführt, da kann man auch noch wirklich Einfluss nehmen. Das ist unglaublich, was aus diesen Unternehmen auf einmal für Potenziale auswächst, was für Kreativität, was auf einmal Umsatzsteigerungen hochkommen und so weiter. Alles, was der Unternehmer sich von Herzen wünscht. Und alles, was er dafür machen muss, ist einfach, dass er die Zügel mal ein bisschen locker lässt und die Menschen machen lässt. Und nicht versucht, alles zu steuern und alles immer in eine Richtung vorzugeben und immer Vorgaben zu machen und immer alles einzuklemmen in seine kleine Vorstellungswelt.
Ja.
Also ich persönlich glaube, dass diese Pyramide, ja, oh, kennst du diese klassische Pyramide, oben sitzt der Chef, der das Sagen hat, dann kommt die erste Führungsebene, die zweite Führungsebene, ganz unten die Mitarbeiter, die ja sowieso nichts mehr zu sagen haben und ganz unten ist der Kunde, der sowieso schon nichts zu sagen hat, obwohl der Kunde eigentlich König sein sollte. Nee, also der ist nur so gespielt König, ne? So. Diese ganze Pyramide wird sich um 180 Grad drehen. Oben sind die Kunden, deren Bedürfnisse und Wünsche stehen im Vordergrund. Aber auch Bedürfnisse nach Qualität, ja, nicht billig produzieren, raushauen und dann der nächste wieder. Das wird langfristig nicht funktionieren, ist keine Nachhaltigkeit drin. Sondern die müssen glücklich und zufrieden sein, die geben ihre Informationen weiter. Die nächstwichtigere Ebene sind die Menschen, die mit den Kunden zu tun haben. Die müssen genau zuhören, die müssen die Möglichkeit haben, eigene Entscheidungen zu fällen. Die müssen die Advisor sein für die Führung unten. Ja, um zu sagen, hör mal zu, wir brauchen hier die und die Steine, die müssen aus dem Weg geräumt werden. Kümmert euch mal drum. Und umso mehr die Pyramide nach unten geht, haben unten die Leute die Verantwortung, denen da oben, ihren Mitarbeitern, ihren Kollegen, die Steine aus dem Weg zu räumen. Zu gucken, dass sie den Freiraum haben, dass sie die Flexibilität haben, die sie brauchen, die Mittel bekommen, die sie brauchen. Das sind die Aufgaben von Unternehmern, die in Zukunft erfolgreich sein werden.
Okay, ja. Carlo, ein tolles Schlusswort im Rahmen unserer doch immer wieder zu knappen Zeit. Ja, ich denke, wir könnten darüber noch zig weitere Folgen machen und wir gucken mal, wie das Feedback aus dieser Folge sein wird und dann sehen wir weiter. Okay, Carlo, ich danke dir erstmal bis hierher. Herzlichen Dank für deine praktischen Insights aus jetzt über 50 Jahren Arbeit mit Unternehmen und vor allem mit Menschen. Und ich hoffe, dass das so manchem Zuhörer und Zuhörerinnen auch vielleicht eine Perspektive für die eigene persönliche Weiterentwicklung mitbringt. Okay, herzlichen Dank erstmal bis hierher.
Ja. Carlo, ciao. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.